Ich heiße Anja, ich bin Marketingleiterin bei FashionNut. Das heißt, im Grunde für die sämtlichen Marketingaktivitäten auf allen Online-Plattformen zuständig. Und heute sprechen wir über das Thema Kosteneffizienz im Marketingmix. Wenn es euch interessiert, dann bleibt dran. OMT. In vielen FMCGs ist es so, dass die Retourenraten auch ein wichtiger Profitabilitätsfaktor sind. Insofern glaube ich, dass auch das zum Beispiel ein wichtiges KPI für ein Product Scoring sein soll. Und auch wenn man noch nicht in der Lage ist, wirklich ein umfangreiches Product Scoring auszurollen, dann kann es vielleicht ein erster Schritt sein, dass man wirklich die Produkte, die besonders hohe Retourenraten generieren, aus Paid-Media-Kampagnen oder aus den meisten Paid-Media-Kampagnen rausnimmt. Weil es gibt schon in den meisten Businesses Produkte, die eine besonders auffällig hohe Retourenrate haben. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Profitabilität, Marketingkosten dafür auszugeben, solche Produkte zu bewerben.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Anja, schön, dass du da bist. Anja, wo soll man anfangen, wenn man die Kosteneffizienz seiner Marketingaktivitäten hinterfragen und optimieren möchte?
Es gibt auf jeden Fall ein paar Basics, die man am Anfang beachten muss und bedenken muss. Und zwar vor allem natürlich Financials sozusagen, die wirtschaftlichen Wert und Ergebnisse des Unternehmens sich einmal anschauen, um überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln, was man an Marketingkosten sozusagen sich leisten kann, um noch profitabel zu sein, beziehungsweise was man an Marketing ausgeben kann, um Break-Even zu sein und was sozusagen die Zielmarge sein soll oder das Zielprofitabilitätslevel, sodass man eben für sich erstmal versteht, was kann ich für Marketing ausgeben und wie viel Umsatz muss ich damit generieren, weil ich glaube, erst wenn man dieses klare Verständnis hat, kann man einen sinnvollen Marketingmix konstruieren und eben ja das Budget über alle Kanäle hinweg verteilen. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so trivial, weil man sieht, dass viele Marketingabteilungen, das hatte ich zum Beispiel so in meinem Agenturleben immer wieder mitbekommen, dass Marketingabteilungen oft komplett autark arbeiten. Das hat gewisse positive Seiten, aber auch eben die negative Seite, dass sie nicht so diesen breiteren Kontext haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Die zweite Grundlage, die ebenso wichtig ist, ist, sich für ein einheitliches und klares Measurement Framework für alle Kanäle zu entscheiden. Auch da gibt es unterschiedliche Arten der Attribution und des Modelings. Und es ist einfach wichtig, dass man unternehmensübergreifend mit dem gleichen Measurement Framework arbeitet und dass man eben auch entsprechend der Auswahl der Kanäle, die man bespielt und natürlich auch entsprechend den eigenen Zwecken sich für ein Framework entscheidet, das eben ja die besten Ergebnisse oder die beste Genauigkeit, sage ich mal so, liefern.
Das Thema, das wir beide haben, heißt heute Strategien und Taktiken für mehr Kosteneffizienz im Marketingmix. Und da zahlt jetzt noch meine zweite Frage auch drauf ein. Wenn wir von Marketing-Effizienz im zum Beispiel E-Commerce-Business sprechen, was macht denn im Wesentlichen für dich einen effizienten Marketing-Mix aus?
Also grundsätzlich ist eine Diversifizierung und der Einsatz mehrerer Marketingkanäle sehr vorteilhaft, wenn man eine höhere Kosteneffizienz erreichen will. Allerdings ist es nicht sinnvoll, einfach möglichst viele Kanäle zu bedienen und überall alles zu machen. Das heißt zum Beispiel jede Funnel-Stufe auf jedem Kanal abdecken und jeden Zielgruppensegment oder sowohl Bestandskunden als auch Neukunden auf jedem Kanal ansprechen oder wieder ansprechen, sondern es kommt auf eine sinnvolle Arbeitsteilung sozusagen an, dass man die Stärken der einzelnen Kanäle identifiziert und eben davon Gebrauch macht und dass man auf der anderen Seite auch sicherstellt, dass Kannibalisierungseffekte vermieden werden. Das betrifft zum Beispiel solche Kanäle wie Display oder auch Display und Affiliate. Wenn man die gleichen Plattformen über verschiedene Anbieter bespielt, muss man eben sicherstellen, dass man nicht sich selber kannibalisiert oder für sich selber ja sozusagen den Wettbewerbsdruck in gewisser Form erhöht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Es ist eben wichtig, auszuwerten, welchen inkrementellen Wert die einzelnen Kanäle haben, weil so die klassischen Attributionsmodelle werten eigentlich Inkrementalität gar nicht aus, aber erst wenn man damit beginnt, wirklich das Inkrementalitätskonzept irgendwie in seine Marketingmessung oder Erfolgsmessung mit zu integrieren, dann kann man deutlich besser erkennen, welche Kanäle wirklich welchen Stellenwert haben. Und genau, ich glaube eben, man muss immer ein bisschen austesten, ein bisschen ausprobieren, um wirklich so hands-on Learnings und Erfahrungen zu generieren, weil manche Dinge kann man zwar modellieren oder also ja kalkulieren, aber de facto braucht man im digitalen Marketing schon Erfahrungswerte, um eine sichere Entscheidung treffen zu können.
Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich eben eigentlich stellen wollte. Wenn wir von Marketing-Effizienz nochmal zum Beispiel im E-Commerce-Business sprechen, ist das Thema Produkte natürlich ausschlaggebend. Und gibt es deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach Hacks und Best Practices, wie man die Leistung dieser einzelnen Produkte vielleicht auch verbessern kann?
Ja, auf jeden Fall, was das Thema Produkte angeht, würde ich grundsätzlich oder sehe ich das grundsätzlich für die meisten E-Commerce-Player als eine sinnvolle Lösung, auch Performance-Kampagnen auf Produktebene oder SKU-Ebene auszusteuern. Auch da muss man natürlich erstmal die Grundlagen schaffen. Es ist sehr, sehr wichtig, eben erstmal eine Strategie zu definieren. Zum Beispiel, dass man versteht, welche Ziele und Bewertungskriterien man priorisieren möchte, ob es vielleicht auch so gewisse kurzfristige Ziele gibt, die besonders beachtet werden müssen, oder möchte man auf rein quantitative Ziele gehen oder gibt es auch qualitative Ziele, was die Performance einzelner Produkte angeht. Zum Beispiel, es gibt ja auch Imageziele oder keine Ahnung, wenn sich ein Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit stärker positionieren möchte, dann würde man entsprechende Produkte auch stärker pushen wollen, auch wenn sie nicht unbedingt die profitabelsten sind oder diejenigen, die die höchsten Conversion-Raten bringen. Das heißt, diese Grundlagen müssen erstmal geklärt und geschaffen werden. Und im nächsten Schritt kann man eben sich zum Beispiel an ein Product Scoring oder sich eben mit dem Thema Product Scoring befassen und KPIs und Metriken definieren, die man betrachten würde, eine Gewichtung definieren, sozusagen, welchen Stellenwert die einzelnen KPIs innerhalb dieses Scorings haben. Und dann kann man sozusagen so ein Scoring für alle Produkte ausrollen, mit dem eben jedes Produkt eine gewisse Bewertung bekommt und durch diese Bewertung kann dann auch die Priorisierung auf Performance-Marketing-Kanälen stattfinden. Auch da ist es natürlich wichtig, dass man bedenkt, dass man sozusagen nicht Äpfel mit Birnen vergleichen soll, dass man nicht einfach so die Conversion-Rate von allen Produkten miteinander vergleicht. Zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Luxustasche für 3.500 Euro verkaufst und dann noch 3 Euro Socken, dann sind es so komplett unterschiedliche Dimensionen, wo man die Werte nicht einfach so miteinander vergleichen kann. Das heißt, man muss auch da wirklich erstmal genau überlegen, betrachte ich unterschiedliche Preiskategorien oder betrachte ich unterschiedliche Produktkategorien, was kann man wirklich mit was vergleichen? Und eben halt aus all diesen strategischen Entscheidungen kann man sozusagen so ein Gesamtscoring aufbauen und die einzelnen Produkte bewerten. Wie gesagt, auch natürlich für unser Vertical, also für Fashion, ist das Thema Retourenraten sehr wichtig, weil die Retourenraten relativ hoch sind. Also natürlich ist nicht in jedem Geschäftsmodell so. Also keine Ahnung, zum Beispiel Food hat da komplett andere Werte. Aber ja, in vielen FMCGs ist es so, dass die Retourenraten auch ein wichtiger Profitabilitätsfaktor sind. Insofern glaube ich, dass auch das zum Beispiel ein wichtiges KPI für ein Product Scoring sein soll. Und auch wenn man noch nicht in der Lage ist, wirklich ein umfangreiches Product Scoring auszurollen, dann ist es vielleicht, kann es vielleicht ein erster Schritt sein, dass man wirklich die Produkte, die besonders hohe Retourenraten generieren, aus Paid-Media-Kampagnen oder aus den meisten Paid-Media-Kampagnen rausnimmt, weil es gibt schon also in den meisten Businesses auf Produkte, die ja eine besonders auffällig hohe Retourenrate haben. Und das ist natürlich nicht im Sinne der Profitabilität, Marketingkosten dafür auszugeben, solche Produkte zu bewerben, dann eben ja Versand- und Retourenkosten tragen und quasi nochmal bewerben, nochmal versenden, nochmal zurückbekommen und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall sozusagen auch eine Einstiegsmöglichkeit in das Thema Product Scoring. Was ich auch für wichtig halte an der Stelle, ist, wenn man selbst ein Marketing-Team managt oder wenn man halt Personal managt, dass man auch wirklich sicher geht, dass jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter, der in dem Bereich arbeitet, auch wirklich Einblick in die relevanten Zahlen hat, auch unternehmensübergreifende Zahlen, nicht nur Marketingzahlen, damit die Personen auch in der Lage sind, wirklich das Ganze eben in diesen breiteren Kontext einzubinden und nicht nur wirklich die Performance in den Marketingkampagnen betrachten, sondern unternehmensübergreifende Werte.
Sehr spannend, sehr spannend. Vielleicht erzählst du mal unseren Usern, warum ich ausgerechnet mit dir zu diesem Thema rede. Was machst du denn normalerweise?
Ich bin Head of Marketing bei Fashionet und somit für die sämtlichen Marketingaktivitäten zuständig. Hauptsächlich auch ist es wirklich bei uns online. Wir finden im Offline-Marketing nicht so viel statt. Und ich persönlich habe meinen Hintergrund im Performance-Marketing. Aktuell leite ich alle Marketing-Teams oder alle sozusagen Sub-Bereiche in der Marketing-Abteilung. Aber mein Herz schlägt auf jeden Fall für Performance. Und ich arbeite auch super gerne mit Daten. Ich liebe es, mich mit Daten zu beschäftigen, Daten auszuwerten und daraus eben Optimierungsstrategien abzuleiten. Deswegen macht das auch aktuell einen großen Teil meines Daily Business sozusagen aus. Ich muss sagen, gerade in den letzten paar Jahren, aufgrund der etwas unsicheren wirtschaftlichen Lage insgesamt, des bescheidenen Konsumklimas und der tendenziell eben sinkenden Nachfrage, war das Thema Kosteneffizienz sehr, sehr präsent. Und ich habe schon sehr, sehr viele Änderungen oder Optimierungen vorgenommen in unserem Marketingmix insgesamt, um eine höhere Kosteneffizienz zu ermöglichen. Und genau, ich finde, wir sind tatsächlich aktuell auf einem sehr guten Level, aber nichtsdestotrotz beschäftige ich mich immer weiter damit und schaue mir natürlich auch neue Möglichkeiten und neue Ansätze an, weil ich glaube, Online-Marketing ist wirklich ein sehr dynamisches Feld, da gibt es auch immer irgendwas Neues und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, eben immer sozusagen auf dem letzten Stand zu sein.
Ja, sehr cool. Ich habe gerade mal auf eure Webseite geguckt und habe gesehen, dass euer Vorstandsvorsitzender tatsächlich ein mehr oder weniger Nachbar von uns ist. Der Dominik Benner, den kenne ich, kenn ich schon sehr, sehr lange und der kommt hier aus Hofheim. Also tatsächlich zwischen Frankfurt und Wiesbaden und sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass Fashionet auch zu ihm gehört. Sehr cool. Umso schöner. Ich habe noch ein paar Fragen für dich. Und ich glaube, unsere User wissen jetzt auch, aus welchem Grund ich mit dir spreche, weil ich meine, so einen Online-Shop zu führen als Head of Marketing, da hat man natürlich auch genau mit diesen Themen zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Dominik oder wer auch immer jetzt genau für den Shop zuständig ist, auch gerade das Thema Kosten immer und immer wieder mit dir besprechen wird und dass du da relativ viel Erfahrung hast. Deswegen die Frage, was kannst du in puncto Bestandskundenmanagement und CLV, also Customer Lifetime Value Optimierung, versus Neukundenakquise empfehlen?
Also ich glaube, auch an der Stelle ist natürlich das Thema Erfolgsmessung nicht aus dem Auge zu verlieren oder soll nicht aus dem Auge verloren werden. Und man soll für sich eben auch erstmal die Ziele definieren. Was sind meine Ziele, was die Neukundenakquise angeht? Und was ist zum Beispiel was sind die Customer Acquisition Costs, die ich mir leisten kann? Weil es ist natürlich so, dass eine Conversion bei Neukunden in der Regel schon deutlich teurer ist als bei Bestandskunden. Das ist aber trotzdem die Frage, möchte ich dann nur noch retargeten und dadurch eine hohe Kosteneffizienz erreichen? Ich würde sagen, ich würde es nicht empfehlen, weil am Ende des Tages muss man sein Ziel auch irgendwann auffüllen und Neukunden generieren ist schon sehr, sehr wichtig. Aber in allermeisten Unternehmen gibt es immer noch das Potenzial, auch sozusagen den Wert der Bestandskunden zu erhöhen oder eben sozusagen die Retention zu verbessern. Und ich glaube, eine wichtige Strategie oder eine wirklich sehr, sehr effiziente Strategie ist, das Thema Loyalty auszubauen. Übrigens auch mit Blick auf die aktuelle wirtschaftliche Lage ergeben so die neuesten Studien, dass die Kundinnen oder potenzielle Kundinnen auch viel empfänglicher werden für solche Sachen wie zum Beispiel Treueprogramme oder ja Mitgliedschaft, wenn es einem dazu hilft, extra zu sparen oder irgendwie so Goodies zu bekommen. Gleichzeitig ist es so, dass die UserInnen bei den Shops, wo sie Loyalty-Mitglieder sind, auch deutlich mehr Geld lassen und im Durchschnitt kommt man auf Ausgaben von mehr als so 20-30% mehr im Vergleich zu dem Stand der Ausgaben, wenn man noch nicht Mitglied ist. Das heißt, für den Shop ist es eigentlich eine höchst rentable Unternehmung, weil man einfach aus den Bestandskunden sozusagen deutlich mehr Profitabilität erwirtschaften kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man natürlich, was das Brandbuilding angeht, mit einem Loyalty-Programm einen wesentlichen Impact schaffen kann. Hier ist es natürlich auch wichtig, so wie bei allen anderen Themen, dass man wirklich am Anfang eine gute Strategie überlegt und nicht so mit einer, ja, mit irgendwie so einem halbgaren Konzept live geht, weil am Ende des Tages ist im Bereich Loyalty sehr vieles möglich, aber es ist wichtig eben, genau zu entscheiden, was für das Unternehmen wichtig ist und wie man sich mit dem Loyalty-Programm auch so ein bisschen differenzieren kann oder sich sozusagen von dem Wettbewerb abheben kann, weil man möchte eben irgendwie einen Wiedererkennbarkeitswert schaffen mit dem Loyalty-Programm. Und ich glaube, zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil davon ist, dass man nicht nur sozusagen Transactional Benefits wie Rabatte oder irgendwie so Voucher-Codes umsetzt, sondern dass man auch sozusagen Erlebnisse bietet, sei es Kundenevents, wenn sowas möglich ist, oder eben, keine Ahnung, zum Beispiel manche Hotelketten machen sowas, dass sie irgendwelche so Entertainment-Formen zur Verfügung stellen oder Zimmer-Upgrades, dass es wirklich ein Erlebnis, irgendwie so eine Erfahrung ist, die der Kunde oder Unternehmen verbinden wird. Genau, ich glaube, auch das ist natürlich für jedes Geschäftsmodell anders, aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, eben Erlebnisse für fast jedes Geschäftsmodell umzusetzen und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Auch muss man natürlich beachten, dass so gerade in Deutschland oder im Dachraum, aber besonders in Deutschland, das Thema Datenschutz einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und das ist auch eines der häufigsten Argumente der VerbraucherInnen gegen Loyalty. Insofern glaube ich, dass es natürlich so für uns als E-Commerce-Unternehmen super wichtig ist, möglichst transparent zu sein, für welche Zwecke, in welchem Umfang und in welcher Form die Daten gesammelt und verwendet werden, auf die Möglichkeiten zum Beispiel der Datenlöschung hinzuweisen und auch das Ganze möglichst wenig komplex zu gestalten, denn am Ende des Tages, wir sammeln ja auch nur das, was notwendig ist an Daten und nicht alles, was theoretisch möglich wäre, weil es natürlich verständlich ist, dass viele Kundinnen eben Bedenken haben oder nicht zu viele Daten irgendwie teilen wollen, wenn sie nicht notwendig sind. Genau, ich glaube, wie gesagt, im Bereich Loyalty ist wirklich gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der für die meisten E-Commerce-Businesses denkbar ist und zu einer deutlichen Steigerung der Customer Lifetime Value beitragen kann.
Mega spannend. Welche Kanäle sind aus deiner Sicht Pflichtprogramm für E-Commerce-Unternehmen, die ein kosteneffizientes Online-Marketing betreiben wollen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, so an Google-Werbung zum Beispiel kommt man natürlich nicht vorbei. Also weiß man nicht, wie es sich entwickelt natürlich mit Änderung der Search Experience durch KI. Aber aktuell ist das ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil des Marketing-Mixes. Ich glaube allerdings, gibt es andere Kanäle, die von vielen Unternehmen als gar nicht so wichtig bewertet werden oder vielleicht einfach oft unterschätzt werden, zumindest von meiner Wahrnehmung, was ich ja so ein bisschen von verschiedenen Seiten mitbekommen habe. Und da denke ich gerade an Affiliate-Marketing, weil Affiliate an sich ein wahnsinnig kosteneffizienter Kanal ist. Man vergütet nur sozusagen bestätigte Transaktionen. Das heißt, man zahlt ja nicht pro Klick, sondern man zahlt eigentlich wirklich auf Performance-Basis. Und insofern ist Affiliate einfach ein sehr, ja, ein sozusagen ein sehr risikoarmer Kanal, wo man keine großen Vorabinvestitionen braucht und eben die Ausgaben sind direkt an den Erfolg gebunden. Selbst in eben ja etwas herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten kann man eigentlich mit Affiliate, wie gesagt, relativ risikoarm wachsen, skalieren. In puncto Branding, auch an der Stelle würde ich sagen, gibt es zahlreiche Möglichkeiten und es ist auch wirklich ein sehr kosteneffizienter Ansatz an das Thema Branding sozusagen, ja, oder Brand Performance, weil man sozusagen sowohl Branding als auch gleichzeitig Performance generiert. Der Kanal hat natürlich auch noch den Vorteil, dass man in der Regel nur minimal Aufwand für Content-Produktion oder Content-Kreation erbringen muss, weil eben man ja mit Publishern arbeitet oder vielleicht mit Influencer-Netzwerken, wo externe Creators oder eben halt ja die Publisher auch die Content-Produktion übernehmen. Das heißt, es ist wenig Aufwand, es ist wenig Risiko. Der Kanal eignet sich sowohl für Performance als auch für Branding, auch für Neukundenakquise eignet sich der Kanal bestens und es gibt auch eine sehr, sehr breite Vielfalt an Platzierungen oder auch Umfeldern, in denen man werben kann. Man kann dadurch natürlich sehr vieles ausprobieren, sehr vieles austesten und Learnings generieren. Ich glaube, eine Sache, die der einzige, wahrscheinlich wirklich schwerwiegende Nachteil dieses Kanals ist natürlich der häufige Fraud. Affiliate ist tatsächlich sehr anfällig dafür. Es gibt leider sehr viele Betrugsmodelle im Bereich Affiliate und es ist sehr, sehr schwer, die Daten wirklich so genau zurückzuverfolgen, um sicher zu sein, dass zum Beispiel ein Cookie-Dropping vorliegt oder Ad-Hijacking vorliegt. Man hat gewisse Indizien, anhand derer man erkennen kann, dass ein Betrugsfall wahrscheinlich ist. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass der Traffic sehr hoch ist, aber die Conversion sehr niedrig und das schon in einem auffälligen Missverhältnis zueinander steht. Das könnte ein Indiz sein, aber auch das ist noch kein hundertprozentiger Beweis. Es gibt auch unterschiedliche Tools, mit denen man sich ja ein bisschen behelfen kann. Nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, dass man die Performance sehr, sehr genau im Auge behält, um zumindest direkt Auffälligkeiten erkennen zu können. Weil ich würde sagen, kaum irgendein Werbetreibender, der Affiliate macht, hat noch nie Betrug erlebt. Das ist leider wirklich sehr, sehr gängig in dem Bereich. Deswegen ja, muss man auf jeden Fall sich dessen bewusst sein und darauf sehr genau achten.
Sehr spannendes Thema. Was ist dir besonders wichtig beim Thema Messung der Kosteneffizienz beziehungsweise generell Erfolgsmessung im Marketing?
Ja, also das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen schlechthin, würde ich sagen. Was besonders wichtig ist, ist aus meiner Sicht, dass man die Kosteneffizienz nicht nur auf den ROAS zurückführt. Ich habe auch den Eindruck, dass oft der ROAS einfach so zum heiligen Gral gemacht wird und auf den ROAS-Wert optimiert, nur noch auf den ROAS-Wert geachtet. Klar ist es eine sehr wichtige Metrik, um zu verstehen, sozusagen, was ich aus einem Werbeeuro mache, was ich an Umsatz daraus mache. Aber ich finde, die Metrik kann auch ein bisschen tricky sein und sogar ein bisschen gefährlich, wenn man sie als eine Standalone-Metrik betrachtet, weil die natürlich nichts, weil sie eigentlich am Ende des Tages ja dem Unternehmen auch Profitabilität kosten kann. Es ist auch ein relativ typisches Beispiel auch bezogen auf unser Vertical oder ja grundsätzlich auf Fashion E-Commerce, dass man zum Beispiel durch Rabatte oder Promo-Aktionen den ROAS steigert. Gleichzeitig geht die Marge dadurch natürlich runter. Und wenn man wirklich nur auf den ROAS achtet, dann sieht man einen durchaus positiven Trend und möchte das Ganze vielleicht noch weiter ausbauen und skalieren, aber die Profitabilität leidet und es bleibt am Ende oft dann weniger Geld sozusagen hängen, als wenn man ja seine Umsätze mit Vollpreisartikeln generieren würde, dabei wahrscheinlich dann geringer Laden hat, einen geringeren ROAS, was die Performance der einzelnen Werbemaßnahmen angeht, aber am Ende des Tages zahlt es dann doch mehr auf die langfristigen Unternehmensziele ein. Natürlich auch, wenn man wachsen will oder wenn man skalieren will, dann kann man nicht nur auf den ROAS achten, weil ja sozusagen Wachstumsmöglichkeiten dadurch eingeschränkt werden, wenn man sich einen viel zu sportlichen ROAS sozusagen vornimmt. Das heißt, auch da muss man sich überlegen, eben kann ich einen etwas geringeren ROAS in Kauf nehmen, wenn ich zum Beispiel mehr Neukunden akquiriere und dadurch zu einem langfristigen Wachstum meines Businesses beitrage. Das muss man für sich auf jeden Fall definieren, um auch zu verstehen, ja, welche Schwankungen da möglich sind. Aber abgesehen davon gibt es natürlich ein sehr, sehr grundsätzliches Thema, zu dem ich schon am Anfang was gesagt habe. Das ist das Thema Measurement Framework oder Attribution oder Modeling Framework, mit dem man arbeitet. Ich glaube, ja, also wir alle wissen, dass sehr, sehr lange Zeit zum Beispiel das Last-Click-Modell das gängigste war. Ich glaube, in der Zwischenzeit veränderte sich schon etwas und viele Unternehmen haben erkannt, dass das Last-Click-Modell zu einem sowieso ja einen Bias hat, weil es eben halt nur den letzten Touchpoint bewertet und alles andere, was zum Kauf beigetragen hat, einfach komplett, ja, also überhaupt nicht in dieses Bild mit aufgenommen wird. Aber zu anderem ist das Framework natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil sich auch vieles verändert hat, weil das Tracking auf User-Level grundsätzlich schwieriger und schwieriger wird. Jetzt werden ja auch endlich mal die Third-Party-Cookies aus dem Chrome-Browser ja auch ja verschwinden, obwohl auch das natürlich immer wieder nach hinten geschoben wurde, aber das wird eintreten und das Tracking auf User-Level wird dadurch natürlich noch weiter erschwert. Insofern bin ich der Meinung, dass man eigentlich am besten fährt, wenn man unterschiedliche Attributions- und Modeling-Frameworks miteinander vergleicht. Für mich ist das wirklich auch sehr hilfreich, neben irgendwie so Google Analytics-Attributionen noch die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel auch View-Through-Conversions zu betrachten, weil es eben Kanäle gibt, die von der klassischen Click-Through-Attribution nicht wirklich erfasst werden können. Zum Beispiel TikTok. Bei TikTok ist es einfach sozusagen das User-Verhalten, dass man nicht etwas gesehen hat und dann sofort auf den Link geklickt, sondern es ist eher so, dass Leute Entertainment wollen oder sich eben einfach Inhalte anschauen und dann vielleicht im Nachhinein in den Browser gehen, researchen und etwas nachkaufen, was sie gerade gesehen haben. Das heißt, zum Beispiel die Conversions, die durch TikTok eigentlich vorbereitet werden oder die User, die auf TikTok akquiriert werden von einem klassischen Click-Through-Attributionsmodell auch nicht betrachtet. Und das kann man eben mit einem View-Through-Framework deutlich besser abdecken und auch so Status Quo mit Blick auf die Möglichkeiten, die es aktuell auf dem Markt gibt, bin ich auch der Meinung, dass man auf jeden Fall, ja, also zumindest wenn man ein ausreichendes Ad-Spend-Level erreicht und auch entsprechende Umsätze generiert, dass man auch mit Marketing-Mix-Modeling beginnt, sei es ein Hybrid-Modell, dass man quasi ein Tool nutzt für Multi-Touch-Attribution und Marketing-Mix-Modeling oder sei es ein reines MMM, weil damit hat man nochmal einen komplett anderen Blick auf die Performance und man betrachtet auch sozusagen die Langzeiteffekte von Upper-Funnel oder Branding-Aktivitäten, was auch nochmal ein großes Problem für zum Beispiel Last-Click-Attribution ist, in der eben die Upper-Funnel-Maßnahmen eigentlich gar nicht berücksichtigt werden. Die sind aber auch an vielen Stellen sehr, sehr wichtig und tragen sowohl zum Wachstum der organischen Umsätze als auch zu geringeren Cost-per-Orders im gesamten Paid-Media-Mix. Insofern kann man natürlich, ja, wenn man diesen Ansatz verfolgt oder eben mit Marketing-Mix-Modeling anfängt, kann man auch deutlich besser nachvollziehen, welchen Effekt sozusagen die Kanäle haben, auf denen keine direkten Conversions stattfinden und vielleicht nur minimal, sondern die irgendwo eben am Anfang der Customer Journey stehen. Und auch da das Thema Inkrementalität, was ich eben auch zum Anfang schon angesprochen habe. Ich glaube, MMM ist vermutlich eines der besten oder einer der besten Wege, aktuell wirklich Inkrementalität zu messen. Es gibt die Möglichkeit, auch Inkrementalitätstests zu fahren, aber es ist wirklich sehr komplex und bedarf eines sehr langfristigen Commitments. Es ist auch aufwendig. Insofern würde ich sagen, dass obwohl MMM an sich auch ein recht komplexer Ansatz ist, ist es in der Regel deutlich angenehmer in der Handhabung, wenn man eben MMM für Inkrementalitätsmessung nutzen kann. Und eben halt in diesem Measurement-Ansatz ist das Thema Inkrementalität auch wahnsinnig wichtig, weil es sehr stark sozusagen mit dieser Aufteilung auf Baseline-Sales und Media-Driven Sales unterschieden wird, was aus meiner Sicht auch sehr, sehr hilfreich ist, um wirklich zu verstehen, bei welchen Kanälen vielleicht ein weiteres oder höheres Budget-Investment sinnvoll wäre und bei welchen Kanälen man möglicherweise sogar mit dem Budget runtergehen sollte, weil die meisten Sales sozusagen zu Baseline-Sales gehören und sich wahrscheinlich nur minimal verändern werden, wenn man weniger Geld auf dem Kanal ausgibt. Genau, also ich glaube, wie gesagt, wenn man verschiedene Ansätze kombiniert und sich verschiedene Attributions- und Modeling-Ansätze anschaut, kann man die Gesamteffizienz seines Marketing-Mixes eigentlich am besten bewerten und auch sicherstellen, dass man sozusagen der Spezifik der einzelnen Kanäle gerecht wird. Weil wie im Beispiel mit TikTok ist es wirklich gar nicht so einfach mit eben halt so einem klassischen Click-Through-Attributions-Framework alle Kanäle sinnvollerweise zu messen und wirklich eine Vergleichbarkeit zu schaffen, weil die Kanäle eben halt unterschiedlich funktionieren.
Spannend. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde das total wichtig, was du da teilweise sagst und teilweise trifft das auch meine Erfahrung. Ich würde gerne die Folge abschließen mit einer Toolfrage. Und zwar, welche Tools setzt du für die Messung der Kosteneffizienz ein, beziehungsweise wieder insgesamt die Erfolgsmessung, die ihr betreibt?
Also wie gesagt, nutze ich tatsächlich unterschiedliche Tools. Also wir haben zwar Google Analytics, also jetzt auch auf GA4 umgestiegen, weil es eine relativ einfache und für alle nachvollziehbare Art und Weise ist, die Performance zu messen. Aber wir haben auch einen Marketing Mix Modeling Dienstleister, mit dem wir eben auch unsere ganzen historischen Daten bearbeitet haben, um anhand der bisherigen Performance aus vergangenen Jahren, wirklich mehreren Jahren, Learning zu generieren. Und wir haben auch aktuell ist es eher so eine Testphase, testen wir auch einen Anbieter für so ein hybrides Modell, der eben sowohl Multi-Touch-Attribution als auch Marketing-Mix-Modeling macht. Und der große Vorteil von diesem konkreten Anbieter, mit dem wir jetzt aktuell den Test machen, ist, dass sie auch auf tägliche Basis das Modeling updaten. Das heißt, man hat auf der einen Seite man fährt den Modeling-Ansatz, aber man hat auch Insights für das Daily Business auf tägliche Basis, weil ich glaube, bei vielen Marketing-Leuten ist das gerade so das Bedenken, was Marketing-Mix-Modeling insgesamt angeht, dass man in der Regel nicht auf tägliche Basis Insights bekommt, sondern viele Anbieter machen zum Beispiel nur monatliche Updates oder Unternehmen, die versuchen, MMM intern abzudecken, machen daraus so eine One-Off-Exercise und bauen eben halt ein Datenmodell, aber aktualisieren es gar nicht mehr. Und genau, mit dem Anbieter, wo wir gerade den Test machen, ist es eben auf täglicher Basis möglich. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich den Namen nennen darf, weil wir natürlich auch ja ein börsennotiertes Unternehmen sind und wir sind immer so vorsichtig, was das Teilen von solchen Insights angeht. Aber ja, ich glaube, so zur Orientierung kann man das Setup so nachvollziehen. Also zu einem gibt es Google Analytics mit unterschiedlichen Click-Through-Attributionsmodellen, die Google Analytics eben so anbietet. Dann gibt es einen Marketing-Mix-Modeling-Anbieter, der wirklich komplett nur mit aggregierten Daten arbeitet, also nicht mit User-Level-Daten und mit dem wir eben unser Datenmodell anhand der historischen Daten gebaut haben. Und es gibt noch eben die dritte Lösung, das ist so ein Hybrid-Tool mit MTA und MMM, was eben täglich aktualisiert wird und auch insofern ja sehr actionable Insights für unser Tagesgeschäft liefert.
Das lassen wir mal so stehen, vielleicht auch nicht öffentlich. Wenn jemand die Namen wissen will, kann man ja Anja vielleicht mal über LinkedIn anschreiben und dann kann sie ja entscheiden, ob sie es nennen will oder nicht. Dann machen wir es jetzt nicht hier öffentlich. Anja, vielen lieben Dank für diese Ausführung. Es ist sehr spannend zu sehen, was bei euch bei Fashionet so alles wichtig ist und wie ihr da vorgeht und was auch für dich wichtig ist. Ich denke, daraus kann man nur lernen. Deswegen danke, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mein Pleasure, hat mir ebenso sehr viel Spaß gemacht. Ich danke für die Einladung.
Gerne. Zum Abschluss der heutigen Folge noch der kurze Hinweis, den ich euch auch letzte Woche schon gegeben habe, weil es ist wieder etwas passiert. Ich habe mich ja ganz ausdrücklich bedankt bei allen, die so viele Vorträge bei uns bei der Konferenz eingereicht haben und die Agenda ist mittlerweile online. Schaut nochmal nach, wenn ihr die Folge letzte Woche nicht gehört habt, omt.de/Konferenz. Wenn der Podcast hier rauskommt, wird sie online sein, also guckt rein. Und der Dank ging an alle, die über 200 Speaker, die sich beworben haben. Und wir haben ganz viele von euch gefragt, die nicht gewählt wurden, weil ihr echt geile Themen eingereicht habt, aber wir halt nur 21 Plätze haben, ob ihr Bock habt, in unserer Webinarserie aktiv zu werden. Und da haben so viele Ja gesagt, das ist Wahnsinn. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass wir eine richtige Webinar-Offensive starten im zweiten Halbjahr. Und ihr solltet wirklich wöchentlich reingucken, was da so alles kommt. Wir werden zwei Webinare bestimmt bis durchgängig Weihnachten durchziehen können, weil die Resonanz war phänomenal. Also dickes Danke für euch, alles kostenfrei. Ja, Konferenz kostet Geld, da geht es ja um mehr als nur Fortbildung, auch Networking und Co. Aber wenn ihr nur auf Fortbildung aus seid, auch unsere Webinarserie bringt da ganz, ganz, ganz viel Input dieses Jahr auf sehr hohem Level. Also schaut rein unter omt.de/Webinare. Macht so viele Webinare mit, wie ihr könnt. Ihr werdet dadurch nicht dümmer. In diesem Sinne, wir sind raus. Euer Mario.